dir ein Ding raus, sei es jetzt Zunge reinigen, sei es heißes Wasser trinken, sei es regelmäßige Mahlzeiten essen oder abends eine Suppe essen statt einem Salatteller und Brot mit Käse und so weiter. ein Ding rauspicken.
Ja.
Und dann wirkt Ayurveda schon und dann hast du nämlich von alleine Lust, noch mehr umzusetzen. Das ist
Ja.
halt der Trick dahinter.
Willkommen bei deinem Podcast Die verbotenen Früchte. Mein Name ist Tina Achiti und in diesem Podcast erfährst du, wie du verschlossene Türen zu deinem Unterbewusstsein, deiner Seele und dem Leben selbst wieder öffnest.
Liebe Helena. Hi.
Hi Tina, ich freue mich hier zu sein.
Ich habe heute die liebe Helena zu Gast und das Witzige bei uns ist, dass wir uns persönlich gar nicht so gut kennen. Und
Stimmt.
deswegen habe ich gedacht, liebe Helena, machen wir heute mal so einen ganz entspannten Talk gemeinsam über verschiedene Themen wie Ayurveda. Du bist ja auch eine Expertin im Ayurveda-Bereich, aber du bist ja auch studierte, ich habe ja auf deiner Homepage gelesen, studierte Asia-Wissenschaftlerin.
Richtig,
Ja, würde ich
genau.
ja, da kommen wir später nochmal drüber
Ja.
sprechen. Ich habe nämlich keinen Plan, was das ist oder was das beinhaltet. Ayurveda-Expertin und du hast eine eigene Praxis in Köln, wo du
Genau.
Menschen hilfst in Bezug auf Ernährung, Stressmanagement und so weiter. Und du betreibst mit deinem Partner ein bisschen außerhalb ein Geschäft. Und das finde ich ja ganz süß. Da haben wir später nochmal eine Überraschung
Ja.
für dich.
Genau.
Weil Helena und ich kennen uns schon von Kooperationen von früher, als wir noch die Akademie hatten für Yoga und Ayurveda. Da war Helena auch Kooperationspartnerin von uns. Und in diesem Laden, das finde ich ja so süß, von euren Nettoerlösen spendet ihr monatlich dann auch immer 10% an gemeinnützige Organisationen. Und das finde ich ja auch eine
Richtig.
tolle Geschichte. Da kannst du dann auch gleich nochmal drüber erzählen. Ich freue mich, ich habe so viele Themen heute mit Helena.
Das wird ein voller Podcast.
Genau. Und du betreibst die Marke Buddhas Finest. Das heißt, du stellst selber ayurvedische Bio-Tees her, Kräutertees. Da würde ich auch
Richtig.
gerne nochmal drauf zu sprechen kommen später, weil ich bin ja so ein absoluter Tee-Fan. Ich finde ja, mit Tee wird das Leben immer besser.
Ja, stimme ich dir zu.
Oder? Wenn es
Auf
dir
jeden
schlecht geht,
Fall.
ein Glas Tee ist immer, das ist immer gut für die Seele. Ja, und sonst würde ich jetzt einfach an dich mal abgeben und würde gerne mal wissen, wie du dich beschreiben würdest. Das heißt, wer bist du denn? Oder was machst
Ja,
du denn? Mit was
ja.
identifizierst du dich?
Gute Frage. Also ich bin auf jeden Fall mal Ayurveda begeistert und das ist auch mein Anliegen, Ayurveda möglichst allen Menschen nahe zu bringen, weil Ayurveda einfach so, ja, das Leben energievoller, gesünder, kraftvoller, entspannter machen kann und das oftmals eben mit einfachen Mitteln. Und deshalb habe ich mich eben dazu auch damals dazu entschieden, nach meinem Studium von Asienwissenschaften eben die Ayurveda-Grundlagenmedizin-Ausbildung zu machen, weil ich so dachte, ich will mich jetzt nicht so sehr auf Sprachen fokussieren, weil Sprachen haben mich immer sehr begeistert, also auch Hindi, Sanskrit und so weiter. Ich war lange auf der Schiene so, ja, ich mache dann Übersetzungen. Und dann war doch so der Gedanke, okay, du sitzt dann da vor diesen, keine Ahnung, vor Blättern oder vor Dokumenten und musst da vor dich hinwerkeln. Das war dann doch so ein bisschen wenig erhellend und der Wunsch, Menschen dann lieber aktiv zu helfen, war dann größer und so habe ich mich eben dann auf Ayurveda spezialisiert. Genau.
Das heißt aber, du kannst Sanskrit lesen und schreiben auch?
Genau, ja. Also ich muss dazu sagen, Sanskrit ist echt eine harte Nummer.
Glaube ich dir.
Ich
Also,
habe, ich
ich meine,
habe.
ich habe ja schon so Probleme mit Sprachen lernen, aber.
Okay. Also mir hat auch schon in der Schule so Englisch, Französisch, Spanisch, Latein Spaß gemacht. Und dann habe ich da eben mit den exotischen Sprachen so weitergemacht im Studium. Ich muss sagen, Hindi fällt mir am leichtesten und das ist eigentlich ja auch die gelebte, die am meisten gesprochenste Sprache in Indien, die noch, also lebendig gesprochen wird. Sanskrit ist ja mehr so die Weisheitssprache wie bei uns Latein. Und Latein ist tatsächlich sehr komplex. Also die Schrift zwischen Hindi und Sanskrit ist erstmal beides die Devanagari-Schrift. Kennst du bestimmt diese Balken, ne?
Ja.
Balkenschrift. Und Hindi hat dann eine sehr viel einfachere Grammatik, wohingegen Latein dann vor allem Ausnahmen hat. Also so, man lernt irgendwas und dann, jetzt lernst du die 20 Ausnahmen dazu, ne? So, also diese Ausnahmen alle von der Regel, die zu lernen, das ist eigentlich so das wahre, die wahre Meisterschaft. Deshalb kann ich auch noch nicht davon von mir behaupten, dass ich jetzt vedische Schriften perfekt auf Sanskrit vortragen und verstehen würde. Das war immer mein Wunsch. Mal gucken, ob ich da noch mal weiter einsteigen kann. Würde ich total gerne, weil ich es total spannend finde.
Ja, ich finde das ja auch, ich finde das ja auch so spannend, dass im Sanskrit das ein Wort ja so
Ja.
viele Bedeutungen haben kann. Und das ist ja das Schwierige auch daran, ne? Das muss dann im Kontext gelesen werden oder gesagt
Absolut,
werden.
ja, genau. Das kann dann so viel sein. Und wenn du dann drumherum vielleicht auch nicht alles verstehst, dann verstehst du den Satz überhaupt nicht im Zweifelsfall. Ja.
Und was begeistert dich so daran? Also gibt es irgendeine Besonderheit an Sanskrit, dass das eine gewisse, ich kann das ja nicht lesen oder habe da keine Ahnung von, aber dass das eine gewisse melodische Sache ist oder was ist das Besondere an Sanskrit?
Melodisch auch, würde ich auch sagen, zumindest wenn man es denn dann flüssig ausspricht und aussprechen kann, was man ja auch bei Mantren dann häufig mal erlebt, ne? Das ist diesen Singsang, dieses Auf-Ab und diese Versform. Mich hat direkt so diese, für mich waren das so kleine Kunstwerke, also das hat mich so gefesselt. Erstmal ganz rein oberflächlich die Optik, dass ich so dachte, wow, diese Schrift will ich schreiben können, weil das ist für mich Kunst und deshalb setze ich mich jetzt hin und lerne das so. Das war irgendwie so, ich kann noch nicht mal rational erklären, warum, weil man würde auch sagen, ja, was machst du dann damit so, ne? Mit dem Können. Aber es hat mich so begeistert, ja.
Ja, vielleicht ist es ja auch aus dem früheren Leben, wer weiß.
Wer weiß,
Hast du mal eine
also so
Rückführung
oft.
gemacht? Hast du mal eine Rückführung gemacht in
Habe
Indien?
ich schon mal gemacht, ja. Ich hatte auch in Indien, also ich war ja auch vielfach schon in Indien und hatte einmal auch so ein Erlebnis, wo ich echt dachte, wow, krass, irgendwie da ist was. Also das hat mich damals sehr erschreckt, weil das hatte, glaube ich, irgendwie war so eine Assoziation mit Zwangsverheiratung, wo ich so plötzlich dachte, wie fühle ich mich jetzt hier gerade? Ich konnte es nicht so richtig einordnen und ich war auch erst Anfang 20. Das war dann so aus dem Nichts, hat mich so ein bisschen überfordert. Da war auch wie so ein Geisteserlebnisblitz. Also ich glaube aber schon, also mich haben auch viele schöne Momente schon irgendwie daran erinnert, dass ich bestimmt schon mal in Indien war und ich glaube daran.
Ja.
Vielleicht war ich mal eine Inderin. ja, also
Schöne
es,
Vorstellung, finde ich.
ja, irgendwie schon.
Okay, liebe Helena. Okay, lass uns ein bisschen zum Thema Ayurveda einsteigen. Nur weil ich weiß, dass ich ja auch viele Zuhörer hier habe, die jetzt mit dem Ayurveda noch nicht so viel zu tun haben. Und ich
Ja.
finde ja immer, wenn man so hört, Ernährungswissenschaften oder irgendwas, dann kriegt man ja erstmal so eine Panik, weil man denkt, oh Gott, jetzt muss ich mein ganzes Leben verändern und ich darf nicht mehr dies essen und ich darf nicht mehr jenes essen und ich muss Disziplin haben. Und ich meine, das ist ja das Schwierigste an dieser Geschichte. Ich meine, wir ernähren uns ja erst gesund oder gut, wenn irgendwas passiert meistens, wenn irgendeine Krankheit ist oder wenn es
Stimmt.
schon zu spät ist, dann beginnen wir eben das Bewusstsein, also umzudenken, Bewusstsein zu erweitern und wissen dann, okay, jetzt müssen wir irgendwas tun. Aber der Ayurveda ist ja so schön geeignet, weil der präventiv einfach auch schon so viel machen kann und dir so viel Energie geben kann. So, ich würde aber gerne mal so ganz kurz zum Anfang gehen. Also was der Ayurveda ist, was der Ayurveda bedeutet in Kurzfassung. Und ich mag das ja immer so gerne an diesen Elementen zu beschreiben, ne? Dass das
Ja.
die fünf Elemente sind.
Voll.
Diese Dinge in dir und da darfst du jetzt einfach als
Sehr
Expertin
gerne. Da
mal.
übernehme ich jetzt, genau. Da sind wir jetzt erst nochmal beim Sanskrit, nämlich Ayurveda setzt sich eben aus Ayus und Veda zusammen, was dann bedeutet die Wissenschaft oder das Wissen vom Leben. Also ist die konkrete Sanskrit-Übersetzung. Und das lässt ja schon erahnen, dass da sehr viel dahinter steckt, ne? Dass das jetzt nicht einfach nur so zack Ernährung ist oder ne, zack, hier Typ ABC oder Vata Pitta Kapha so, mach so, mach so, mach so, sondern Wissenschaft vom Leben klingt schon bedeutungsschwer und da steckt auf jeden Fall eine Menge dahinter. Und ja, was finde ich, so einer der wichtigsten Grundsätze ist so, dass der Mensch als Mikrokosmos zum großen Ganzen, dem Makrokosmos, angesehen wird. Also alles, was in uns kleinen, in kleiner Form hier abläuft, läuft auch so draußen im Universum ab und eben andersrum. Und das finde ich gerade in der heutigen Zeit eine sehr schöne Vorstellung, weil das nochmal die Verbundenheit also hervorhebt, ne, dass wir Menschen wirklich angebunden sind. Wir sind jetzt nicht, also es ist ja häufig jetzt so ein bisschen, alles ist möglich, immer ist Licht da, immer ist Essen da, immer ist Strom da, also an vielen Orten, wo wir uns jetzt befinden, an manchen natürlich auch nicht, und dafür darf man auch dankbar sein, aber wir sind so ein bisschen rausgefallen aus dieser vielleicht auch Demut, dass wir und Angebundenheit, dass wir dazugehören und nicht, dass wir Herrscher über alles sind, ne? Weißt
also
du, was ich
Thema
meine?
Egoismus, ne? So.
Richtig, richtig. Und der Mensch darf jetzt bestimmen und der Mensch rodet den Wald, weil warum auch immer, ne? So.
Ja, Geld oder was auch immer dahinter.
Geld, Macht, Rohmaterialien, keine Ahnung was. Und so dieses ganzheitliche Denken, dass wir eben Teil des Ganzen sind, finde ich eben so wichtig und schön und auch trostspendend, dass man sich das einfach immer wieder bewusst macht. Und ja, und uns dahingehend wieder mehr an die Natur ankoppelt. Und das ist im Grunde auch die Überleitung zu dem, was du schon gesagt hast mit den Elementen. Es gibt ja Erde, Feuer, Wasser, Luft und Äther. Und aus diesen fünf Elementen, also aus ayurvedischer Sicht, gibt es diese fünf Elemente. In mancher Form ja auch im Tibetischen zum Beispiel gibt es Äther nicht. Aber egal, ich wollte jetzt nicht
andere Geschichte.
Andere
Geschichte. Thema müssen wir noch eine Stunde dranhängen.
Genau. Und aus diesen Elementen schließen sich eben die drei sogenannten Doshas zusammen. Und Dosha bedeutet übersetzt erstmal Fehler oder Verderber. Das klingt jetzt auch erstmal wieder negativ, soll aber verbildlichen, wenn was zu viel ist, ist es der Verderber. Also wenn wir ein zu viel an was auch immer haben, an einem Element oder an einem Anteil, dann kippt unser Gleichgewicht. Und Gleichgewicht ist eben so eine Grundphilosophie des Ayurveda, dass es immer darum geht, alles auszubalancieren und das Leben eben in Balance zu leben. Und von diesen Doshas, die man auch als Konstitutionstypen quasi deuten kann, also jedes Dosha steht auch sinnbildlich für bestimmte Dinge, so wie Vata zum Beispiel für Bewegungsabläufe, Nervensystem und so weiter steht, so steht es auch. Es ist der Zusammenschluss von Äther und Luft und steht eben auch für die wirbelige, quirlige Person, ne, die von A nach B flitzt und ganz viele Ideen hat und ganz viel anfängt und vielleicht nicht alles zu Ende bringt. So, ne, wenn jemand sehr viel Vata hat, dann macht sich eben Luft und Äther dadurch bemerkbar. Und das ist eben auch wieder so dieses Ding, da wirkt quasi das Große im Kleinen, ne? So das große Ganze im Menschen. Und Pitta setzt sich eben aus Feuer und Wasser zusammen. Ich vergleich's gern mit so fließender, heißer, flüssiger Lava, also auch bewegt und schnell. Wenn vielleicht auch fließender, also mehr, ein bisschen mehr geerdet als Vata, was ja wirklich frei rumwirbelt im Universum, und Pitta ist dann schon eher so ein bisschen geerdeter und sehr heiß und scharf unterwegs. Und Menschen mit sehr viel Pitta, die haben zum Beispiel oft das Gefühl, so ich setz das durch, ich muss mit dem Kopf durch die Wand und koste es, was es wolle, ne, so im ehrgeizigen Sinne. Und das sind auch die Menschen, die häufig am meisten aufpassen müssen wegen Burnout, ne, so, weil ausbrennen und man hat schon Feuer in sich. Also, weil die Begeisterungsfähigkeit auch da sehr groß ist. Und wenn man das, ne, wenn man die Flamme dann immer, wenn die immer weiter lodert und man nicht dafür sorgt, dass man Ressourcen schont, sich erholt und runterfährt, dann ist hier eben auch eine gewisse Burnout-Gefahr. Und Pitta steht aber eben auch dafür, für Stoffwechselabläufe, ne? So für die Erhitzung. Es ist ja schon Feuer, es ist auch nicht Agni. Also man muss noch mal kurz klarstellen, Pitta ist nicht Agni.
Kannst du kurz erklären, Agni, was Agni ist?
Genau, Agni ist das Verdauungsfeuer oder die Verdauungskraft. Die ist eben eng an Pitta gekoppelt, weil kann man sich ja vorstellen, ein sehr feuriger Mensch, sage ich mal, ne, hat auch einen Bezug, eine gewisse Stärke dieses Verdauungsfeuers, weil beides ist ja Feuer.
Ja, das kenne ich, weil ich kriege immer die Krise, wenn ich Hunger habe.
Ja, genau. Das ist dann diese Hangry-Geschichte, ne?
Ja, voll so, Hangry.
Ist ein ich bin Snickers.
Unerträglich, unerträglich. Meine Freunde haben schon immer Datteln oder so in der Tasche, weil okay. Wenn die merken, meine Stimmung ist von einer Sekunde auf die andere.
Dann. Aber ich muss gestehen, ich kenne das auch. Also vor allem, wenn man sich auf was freut, ne, oder auch das schon ein bisschen spät eigentlich ist und man denkt so, dann muss es aber was geben und dann verzögert sich's noch, ne? Dann sitzt man da und denkt, es geht gar nichts mehr. Ja, ja. Genau, also das ist Pitta. Mhm. Und dann haben wir noch das dritte Dosha, das ist Kapha. Und das setzt sich aus Erde und Wasser zusammen. Und das ist natürlich das bodenständigste, stabilste der drei, sage ich mal. Menschen mit viel Kapha sind sehr oft sehr stabil und stark gebaut, haben auch eine Tendenz eher zu mehr Gewicht, weil Aufbau quasi die Veranlagung ist, ne? Und vielleicht auch ein Hang zu Wassereinlagerungen. Also ich vergleiche Kapha gern mit nassem oder feuchtem Moos, ne? Das ist eher so schwer und stabil und eben feucht, kühl. Und eben an diese Doshas, das ist auch noch wichtig zu sagen, sind eben immer verschiedene Eigenschaften geknüpft, wie jetzt bei Vata Wirbelig, bei Pitta, ne, was Feuriges, eben alle feurigen Eigenschaften und bei Kapha eher dieses stabile, feste, aber auch dadurch träge, ne, was so entsteht. Mhm. Also das Positive ist, dass sich jemand mit sehr viel Kapha nicht so schnell aus der Bahn werfen lässt, ne? Das ist dann, da wirbelt Vata dann rum und weiß gar nicht mehr, wohin mit sich und Pitta fährt vielleicht aus der Haut und kriegt Aggressionen und Kapha denkt sich so, was habt ihr denn alle, ne, so.
Ja.
Also so hat jedes Dosha seine, ich sag mal, seine Trigger auch, ne, so, und seine sensiblen Seiten, wo man einfach aufpassen muss, dass das in Balance bleibt und nicht zu hoch schießt und aber auch seine ganz klaren Stärken.
Okay, das heißt aber, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir kommen mit einer gewissen Konstitution auf die Welt und das mhm. ist unsere Urkonstitution. Und was passiert aber dann? Weil wir haben ja total viele Einflüsse vom Außen,
Echt?
Und Lebensumstände oder Traumata oder was auch immer, Stress, was auch immer. Was passiert, was ist denn dann?
Richtig,
also das
heißt, richtig.
Wir verschieben diese Elemente in uns oder?
Nee, also vielleicht auch. Also das, was du gesagt hast, genau, wir kommen mit einer Grundkonstitution, auch Prakriti genannt, zur Welt und die entsteht aus den Zuständen der Eltern im Moment der Zeugung. Das heißt, da haben wir erstmal gar keinen Einfluss drauf. Deshalb empfiehlt Ayurveda auch eine Panchakarma-Kur, also eine Tiefenreinigungskur, bevor man schwanger oder Eltern werden möchte, damit quasi alle Dosha-Ungleichgewichte schön ausgeglichen sind und man nichts weitergibt an das Baby dann oder
darf
Kind?
Darf ich kurz mal
ja?
einhaken? Das heißt, also während Mama und Papa Sex haben, da spielt auch rein emotionaler Zustand, seelischer Zustand, körperlicher
Richtig.
Zustand, Gedanken, Gefühle, alles.
Spielt alles mit rein, genau. Und auch wie, ne, wie sie gerade, vielleicht ob die gerade Stress hatten, ob das unter Druck passiert, jetzt hier endlich schwanger werden, so ungefähr, oder wir gucken mal, ob es passiert, ne? So diese entspannte Haltung oder diese Druckhaltung und natürlich die Lebensumstände. Ne? Hat man sich davor jetzt gut ernährt oder war man eher so ein Fastfood-Junkie und hat alles in sich reingeschaufelt? War man viel am Reisen, ne? Dann ist wahrscheinlich das Vata erhöht oder also all sowas. Genau.
Also Ayurveda ist eher, wenn du das so jetzt sagst, auf körperlicher Ebene, also auf chemischer Ebene, so wie die die Chemie dann passiert ist zwischen den Eltern oder wie auch immer, das manifestiert sich dann in dem neuen Leben, sage ich mal. Aber was ist zum Beispiel, wenn wir jetzt tiefer gehen in die seelische Ebene, was ist denn mit früheren Leben oder haben wir uns das ausgesucht oder wollten wir diese Konstitution sein oder ist das nur auf chemischer Ebene, Ayurveda?
Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Also ich würde halt sagen, also ich muss gestehen, so habe ich mir die Frage noch nicht gestellt. Voll gut. Muss man mal drüber nachdenken oder diskutieren oder nachlesen. Ich weiß, also voll gerne. Da müsste ich mal in der Charakasamhita schauen, ob da was zu steht. Also ist mir noch nicht begegnet, ehrlich gesagt.
Und was ist deine Wahrheit dazu? Was glaubst du?
Ich denke mal, also ganz konkret, was du auch gesagt hast mit den Emotionen und so weiter der werdenden Eltern oder der Eltern, ne, dass sowas auf jeden Fall reinspielt. Es ist jetzt natürlich eine sehr, sehr gute Frage. In irgendeiner Weise müssen ja doch alle Rädchen ineinander greifen, ne? So, dass die Seele sich das dann in dem Moment auch aussucht, so, das ist mein vorbestimmtes Leben, da gehe ich rein. Oder ich weiß ja nicht, wie das, also wie das in dem Moment funktioniert.
Die Frage
oder ob
der
das,
Fragen.
Die Frage der Fragen, da wird es schon tief philosophisch. Aber voll gut, dass du es so gestellt hast, habe ich so noch nicht.
Wenn jemand den Sinn des Lebens kennen würde, würde es ein Buch darüber geben.
Richtig, richtig.
Okay, also du warst bei Prakriti, richtig?
Genau, genau. Und das ist halt die angeborene Konstitution und so sind wir dann quasi genau in Balance und genau für uns richtig, so. Und was sich dann draufsetzt, ist die sogenannte Vikriti, das ist die Störung oder Disbalance, die dann eben durch Alltagsleben, Ernährung, habe ich Stress, habe ich keinen Stress, ne? Gehe ich entspannt durchs Leben, bin ich immer angespannt, bin ich immer im Mangel, bin ich immer in der Fülle, lebe ich in der Sonne oder irgendwie in kälteren Gebieten, also all sowas spielt dann mit rein und ist auch wandelbar. Also ich sag mal, um es von dem Abstrakten ein bisschen runterzuholen, ganz vereinfacht gesagt, die Jahreszeiten werden ja auch von den Doshas geprägt und dominiert. Und wenn wir zum Beispiel, kommen wir alle aus der heißen Pitta-Zeit, ne? Also das war jetzt, also zumindest hier in Deutschland jetzt für die Deutschen, genau. Und da ist im Sommer eben Pitta erhöht, zumindest wenn es ein halbwegs schöner Sommer ist. Und das kann eben bedeuten, dass wir alle eine Pitta-Erhöhung, das heißt eine Pitta-Vikriti entwickeln, weil ja von außen dauernd Hitze reinkommt und raufkommt aufs System oder ins System. Und je nachdem, wie wir uns dann dadurch fühlen und verhalten, also was auch unsere Grundkonstitution ist, fühlen wir uns mit sehr viel Vata zum Beispiel, fühlen wir uns im Sommer super wohl, weil endlich frieren wir mal nicht und endlich ist es einfach mal schön warm. Wohingegen jemand mit sehr viel Pitta dann eher vielleicht die Krise kriegt, weil der hat eh schon viel Hitze im System. Wenn dann von außen noch viel Hitze draufkommt.
Kenne ich.
Ja.
Du beschreibst jetzt mich gerade.
Okay, okay.
Obwohl ich bin Tridosha.
Okay, spannend. Ja,
Tridosha bedeutet ja, du hast von allen drei relativ ausgeglichen. Jetzt
richtig.
Natürlich die Lebensumstände dazu und mein Pitta ist jetzt momentan, wir haben gerade darüber gesprochen, Helena, ein bisschen
genau.
Weil ich gar kein Hitzemensch bin, also das mag ich nicht so gerne, ja. Aber was kann ich denn tun, wenn ich zu viel Hitze im Körper habe? Das heißt, oder was sind denn die Symptome von zu viel Hitze im Körper und was kann ich tun?
Also Symptome können sein, also jetzt körperlich natürlich logischerweise sowas wie Schwitzen, aber auch sowas wie gerötete Haut. Also es muss jetzt auch nicht von der Sonneneinstrahlung kommen, kann auch so gerötet sein oder gar entzündet oder sowas wie in Richtung Sodbrennen oder einfach, dass man die Magensäure spürt oder also dass man das alles sich sauer anfühlt. Und auf mental-geistiger Ebene, dass man schnell gereizt ist, also dass man da irgendwie eine kürzere Leitung hat quasi, ne, und man denkt so, jetzt stell dich nicht so an hier und so. Also solche Symptome, das kann auch erhöhtes Pitta sein, so Ungeduld, Gereiztheit, vielleicht auch ein Hauch von Aggression.
Ja, du hast gerade gesagt, auf mentaler Ebene. Das heißt, der
Ja.
der teilt ja auch alles auf, ne? Also du kannst ja die
Richtig.
Doshas, also diese drei Doshas, diese drei Typen, die zusammengesetzt sind aus gewissen Elementen, die kannst du in Jahreszeiten, in Uhrzeiten und
Richtig.
aber auch kann es sein, dass jetzt zum Beispiel du ein Pitta-Typ bist, aber dein Geist eher Vata und deine Verdauung eher Kapha, richtig?
Kann auch sein, richtig, genau, richtig, richtig. Also wir haben dann auf der mentalen Ebene noch die geistigen Gunas, ne? Rajas, Sattvas und Tamas. Und das Verdauungsfeuer hat dann auch noch verschiedene Zustände, in denen es sich befinden kann. Also es ist quasi wie so ein bisschen wie so ein Zauberwürfel und es ist alles möglich an Einstellungen.
Verrückt. Und ich glaube, das ist auch, was den Menschen dann so Angst macht vom Ayurveda. Also wo ich das erste Mal vom Ayurveda gehört habe,
Okay, ja.
habe ich auch gedacht, boah, ist das anstrengend, weil das sind ja so viele Informationen und ich muss ja erst mal rauskriegen, was ich bin, wer ich bin und dann darf ich jetzt keine Chili mehr essen, weil ich zu viel Pitta habe, dann darf ich jetzt keine Zwiebeln mehr essen, weil das den Geist trübt, jetzt darf ich dies nicht mehr essen. Und das nicht mehr. Und ich habe gerade gestanden, Helena. Ich bin nicht unbedingt das größte Vorbild, was Ernährung betrifft, weil ich habe so eine unheimliche Schwäche für Süßes. Also das ist ganz. Ich
Okay. Mit
liebe
Süße kann ich,
ja so Torten und sowas. Weißt du, das liebe ich ja. Ich fühle mich dabei ja gut. Also ich habe so einen Mittelweg beim Ayurveda gefunden. Das heißt, ich hör auf meinen Körper, wenn mir das gut tut, dann esse ich das einfach. Aber meistens, das ist ja das Witzige daran, tut mir das gar nicht gut. Aber dann muss ich mit den Konsequenzen leben. Genau
Das
so.
stimmt, das stimmt. Das ist auch gut ausgesprochen. Ich würde auch sagen, bevor jetzt alle denken, alle Hörer denken so, Ayurveda ist voller Verbote. Ich spreche mal gern vom 80-20-Prinzip, ne, dass man irgendwie Pi mal Daumen 80% der Empfehlungen umsetzt, sowas wie warmes Wasser trinken, um das Verdauungsfeuer zu fördern und zu stärken und jetzt nicht unbedingt eiskalte, kohlensäurehaltige Getränke mit zum Essen dazu zu trinken. Also solche Geschichten. Und wenn es da mal ein Törtchen sein soll, also ich liebe übrigens Süßes auch sehr, also auch gerade so Kuchen, Nussecke, Schokolade, voll mein Ding. Das sind dann immer meine 20%, die vielleicht auch manchmal in die 30 gehen. So, ne? Aber es ist halt so ungefähr, wenn man dann weiß, also ich weiß zum Beispiel genau, ich würde abends jetzt keinen fetten Teller Rohkost essen, weil das spüre ich dann die ganze Nacht, das rächt sich total. Wohingegen, wenn ich jetzt am Nachmittag eine Nussecke esse, eine außerplanmäßige sozusagen, dann rächt sich das bei mir zumindest nicht so sehr. Also,
hast
das
du so einen Tipp gegen Heißhunger im Ayurveda?
Ja, ich finde, dass es am einfachsten ist, wenn man möglichst oft die Geschmacksrichtungen abdeckt. Also wir haben hier ja auch die Ernährungsempfehlungen süß, sauer, salzig, bitter, scharf zusammenziehen, die sechs Geschmacksrichtungen regelmäßig einbauen. Und wer jetzt denkt, boah, das ist aber kompliziert, ist es gar nicht so, weil zum Beispiel Zimt kann ja super in ein Gericht integriert werden und ist damit schon süß. Oder Kurkuma ist bitter zusammenziehend, Prise Kurkuma rein, auch abgedeckt, ne? Prise Pfeffer, dann hat man scharf und Prise Salz, dann hat man salzig. Also es geht relativ einfach.
Ja.
Und wenn man das eben einigermaßen ausgewogen durchzieht, dann, also ist mein Erlebnis bei mir persönlich, aber auch in meiner Praxis mit verschiedenen Klienten schon, dass Heißhunger sich sehr schnell von alleine verabschiedet.
Ja, interessant. Also ich finde ja auch, dass viele Leute denken ja auch, dass das nur indisch ist, ne? Und also Ayurveda,
Stimmt.
weil das natürlich daherkommt. Und das ist ja
Richtig.
überhaupt nicht so, weil Spaghetti mit Tomatensauce ist genauso ayurvedisch wie, ja, oder? Also wenn du es
Man kann
natürlich
es super
verstehen willst.
übertragen.
Ja,
Genau.
genau. Also es ist nicht nur indisch, Leute, weil ich zum Beispiel, ich bin,
Ja.
ich liebe indisch, aber
Ja.
ich kann wirklich, Helena, ich habe so eine
Ja.
Abneigung gegen ein Gericht im Ayurveda und das ist, weiß jeder, der mich ein bisschen kennt, ist Ketchup.
Oh.
Kitscher riechen
Echt?
kann.
Magst du nicht? Ah.
Das kann ich noch
Echt?
nicht mal riechen, wenn das auf
Oh,
dem
krass,
Herd steht.
krass.
Also das ist so eine, vielleicht war ich mal Kitscheri-Koch im früheren Leben oder so. Ich weiß nicht. Und kann es nicht mehr riechen.
Ja, wer weiß,
Also
wer
das ist
weiß.
so ein Gericht. Also, aber
Ach,
ich weiß,
spannend.
das ist so ein Gericht. Kitscheri ist so ein Reisgericht. Ne? Also ich würde jetzt mal sagen, verkochter Reis.
Mit Mungdal,
Mit
genau.
Mungdal,
Man hat
genau.
so
Ah, mit
eine,
Mungdal, ja.
genau, man hat 50% Mungdal und 50% Reis mit verschiedenen Gewürzen. In Ghee am besten angedünstet am Anfang und dann halt aufgekocht.
Ja.
Ja.
Was ist Ghee?
Ghee ist die geklärte Butter oder auch das ayurvedische Gold. Und Ghee sagt man eben sehr, sehr viele tolle Nachrichten, Wirkungsweisen nach. Zum Beispiel, dass es von innen halt super die Gelenke schmiert. Also gerade was ne, ausgetrocknete Gelenke oder trockene, knackende Gelenke angeht, es schmiert von innen. Man kann es aber auch von außen schön anwenden. Und es schmiert eben auch die Darmwände super, weshalb wir im Ayurveda so gut wie immer alles in Ghee andünsten und dann mit Gewürzen verfeinern, weil das eben dann wunderbar auch die Verdauung auf innerer Ebene unterstützt. Gleichzeitig hat es aber auch eine leicht entgiftende Wirkung dahingehend, dass es eben Ama, und das kann ich gleich nochmal erklären, Schlackstoffe oder eben Unverdautes, mit einsammelt sozusagen und ausschleust. Also es hat eben eine sehr nahrhafte Wirkung und auf der anderen Seite ist es gleichzeitig entgiftend und das macht Ghee eben so einzigartig. Deshalb ist es eben das ayurvedische Gold.
Ja, das kriegt ihr auch in irgendwelchen Reformhäusern oder so. Ich glaube,
Ja.
mittlerweile gibt es das überall, auch in normalen
Also ich habe es sogar
Supermärkten.
bei DM gesehen, selbst Rewe, also DM Rewe. Man kann es natürlich auch selber machen, das wäre dann ganz, ganz toll. Aber man kann es jetzt im Grunde fast überall kaufen, finde ich auch einen tollen Fortschritt. Ja.
Du wolltest gerade noch was zum Thema Ama sagen.
Genau. Ama ist sozusagen der Gegenspieler von Agni, also wenn wir hier das Verdauungsfeuer haben und das wollen wir eben immer gut am Brennen halten, weil das quasi in der Charaka-Samhita steht, das ist der Schlüssel oder die Wurzel von allem, also von Gesundheit oder Krankheit. Von Lebenskraft, Charisma und so weiter. Also es ist einfach für alles super, super wichtig. Deshalb wollen wir immer unser Agni stärken, weil wenn das nicht stark brennt, dann sammelt sich Ama an. Das ist sozusagen Unverdautes, kann man sich ja vorstellen, schwache Flamme. Dann bleibt irgendwas liegen, das ist dann Ama und das gammelt in Anführungszeichen dann vor sich hin. Und das wollen wir halt nicht, beziehungsweise wenn das passiert, wollen wir es regelmäßig rausschmeißen, damit sich daraus keine Krankheit.
Da kannst du noch mal den letzten Satz sagen, weil du warst gerade weg
Da
von
war
meiner.
ich gerade. Ja, es war
Alles
so kurz
gut. Es
eingefroren.
ist, glaube ich, nur der letzte Satz.
Ah ja, okay. Also deshalb, was war das?
Ist
Also
ja auch.
deshalb. Ist das Agni so wichtig, dass wir das am Brennen halten? Weil wenn die Flamme klein brennt oder schwach brennt, ne, dann sammelt sich Ama an, das Unverdaute. Und das ist erstmal vielleicht nicht so schlimm, aber wenn sich das immer mehr im Körper ansammelt und das liegt dann in Gewebe, Gewebsschichten rum und gammelt da vor sich hin, dann können da aus ayurvedischer Sicht auf lange Sicht hin Krankheiten bilden. Deshalb ist es halt so wichtig, Ama immer wieder auch rauszuschmeißen, weil Ama kann auch durch Umweltgifte schon in unser System kommen, ne? So, man weiß jetzt nicht, ob man jedes Obst und jedes Gemüse, das man hat, immer perfekt gereinigt hat, ne? Vielleicht sind da noch Schritte drin oder war ich wieder abgeschnitten?
Ja, du hängst ein
Ach, komisch, eigentlich.
Das ist nicht so schlimm. Aber du warst gerade beim
Okay.
Obst und Gemüse. Kannst du dazu noch mal was sagen?
Genau, also weil ich wollte darauf hinaus, manchmal sammelt sich Ama vielleicht auch ganz ohne unser Zutun an, im Sinne von, ne, man weiß jetzt nicht, ob man alles super gereinigt hat, ob da noch was Spritzrückstände sind oder irgendwas anderes, ne? Also auch Umweltgifte oder Abgase, alles.
Ja.
Ja.
Also ich finde das, du hast ja auch ein Buch geschrieben jetzt, was ganz neu rausgekommen ist. Ich glaube, es geht in die dritte Auflage. Bin ich richtig?
Ja, die dritte ist jetzt da, genau.
Genau,
Genau.
und ich habe ja auch deine Kommentare gelesen, die ja ganz wunderbar sind, also deine Rezensionen dazu. Und
Voll schön.
sag nochmal den Namen des Buches.
Ayurveda-Routinen für jeden Tag.
Genau, und ich finde, glaube ich, auch das. Also ich bin kein Routinentyp. Das habe ich schon immer. Ich bin einfach nicht so ein Routinentyp, weiß aber, dass mir gewisse Routinen gut tun, weil ich kein
Ja.
Routinentyp bin. Das habe ich übrigens herausgefunden. Wenn irgendjemand hier sagt, er ist kein Routinentyp, er hat da keinen Bock drauf, dann würde ich mal hinterfragen, warum.
Ja, das
Weil
ist.
wenn man es dann ausprobiert, ist es crazy, was mit den kleinsten Kleinigkeiten schon ausgelöst werden kann. Also der absolute Game Changer ist ja jetzt, bevor alle denken, sie müssen jetzt alles umstellen. Es reicht ja, wenn man kleine Routinen etabliert.
Richtig.
Beispiel dieses warme Wasser am Morgen. Das ist ja,
Voll.
du brauchst ja, also für mich, ich brauche gar keinen Kaffee mehr. Weißt du, viele Menschen brauchen zum Beispiel den Kaffee auch am Morgen, um irgendwie aufs Klo zu gehen danach. Wenn du aber das mit warmem Wasser machst, funktioniert das genauso gut. Und deine Organe werden gewärmt, alles von diesem Schlaf. Ne? Das ist ein absoluter Gamechanger für mich, dieses warme Wasser.
Voll.
Klingt so banal, aber es ist so easy.
Das, ja, das ist richtig klasse. Und das klingt vielleicht erstmal, ne, Routinen klingen manchmal vielleicht auch langweilig oder ja, dann ist jeder Tag gleich. Aber das kann man so ja auch nicht sagen, weil ich habe in einem Buch gelesen, ich weiß gerade den Autor nicht mehr, aber kennst du bestimmt Microhabits?
Ah ja, das sagt mir was.
So ein ganz, ganz erfolgreicher Autor, und der hat eben geschrieben, dass die Wahrheit ist, dass Routinen einem das Leben noch freier ermöglichen, weil man durch Routinen Zeit spart und Energie spart, also an den wichtigen Stellen. Weil wenn du so ein Grundgerüst an verschiedenen Abläufen hast, das muss ja nicht jeder Tag komplett gleich sein. Aber wenn, ne, du stehst auf, reinigst deine Zunge, machst vielleicht Öl ziehen, trinkst dein warmes Wasser, dann bist du aufgestanden, ohne in den ersten 10 Minuten vielleicht nachzudenken, weil alles voll klar ist vom Ablauf her. Wohingegen, wenn du aufstehst und so denkst, boah, was mache ich denn jetzt? Grübel, grübel, grübel,
Setz
geht
dich auf die
direkt alles
Couch,
an,
trinkst einen Kaffee,
ne?
guckst ein
Genau.
Instagram und so
Guckst
weiter.
schon irgendwas, und also es ermöglicht viel mehr Freiheit und Gehirnkapazität. Der hat es wahrscheinlich irgendwie noch besser beschrieben. Ist jetzt eine Weile her, dass ich es gelesen habe, aber ich fand das so plausibel, weil so ein Grundgerüst, das Struktur gibt, ne? Von außen kommen eh immer unvorhergesehene Ereignisse im Alltag. Das bleibt ja eh nicht aus. Und wenn du da dann deine Routinen hast, die dir Anker und Struktur zugleich sind, dann ist das auf jeden Fall, finde ich, eine sehr, sehr gute Sache.
Ja, ich finde ja auch so, was ich ja so spannend finde, was ich auch an mir selber beobachtet habe. Also ich finde, man darf sich nie, also das ist meine persönliche Meinung, bei Ernährung so Druck machen. Also auch so ganz penibel auf diese Dinge achten, weil das ist mir passiert. Ich hatte vor einem Jahr ungefähr so einen Umkreis um mich herum, da war ich neu in Portugal und die waren alle so super healthy, also super Gesundheitsexperten, haben auf alles geachtet und natürlich auch so ein bisschen missioniert, ne? Das darfst du nicht, das darfst du hier und wie auch immer. Mir ist das egal, aber ich habe dann natürlich unterbewusst auch angefangen, so mir Gedanken zu machen, okay, vielleicht sollte ich jetzt doch irgendwie mal 2 Kilometer rennen am Morgen, weil dann bin ich gesünder und dann muss ich das machen, weil dann bin ich gesünder. Was dann passiert ist, dass du richtest deinen Blick ja viel mehr zu dir und deinen Symptomen und Gegebenheiten. Und was mir passiert ist, dass ich dann auf einmal Dinge wahrgenommen habe an meinem Körper, wo ich dachte, die ich vorher nie wahrgenommen habe, wo ich dann so. Also der Mensch hat ja manchmal so Hypochondrie, weißt du, wo du dann denkst, wo kommt das denn her? Hä, was ist das? Das hatte
Richtig.
ich vorher nicht. Und ich glaube, dass das nicht nur ist, weil du den Blick zu dir richtest, sondern weil du in deinem, also du musst aufpassen beim Thema Ernährung, dass du nicht zu dogmatisch wirst. Also nicht in
Das
diese Schiene
stimmt.
rutschst. Weißt du, wenn ich das jetzt nicht mache oder wenn ich jetzt einen Schokoriegel esse, dann fühle ich mich danach schuldig. Das ist, warte.
Das ist gefährlich. Das ist ein schmaler Grat dann, ne? Richtung, was kommt dann? Orthorexie ist doch, wenn man ganz gesund, überpenibel gesund leben will. Und dann gibt es ja noch weitere Essstörungen im Grunde. Also wenn
Ja,
man
weil es
da
ist eine
anfängt,
Essstörung auch.
ne, es ist schon, ist dann, kann dann schnell das, und deshalb plädiere ich immer so für die 80-20-Regel, ne? Weil also auch ich als Ayurvedi ess mal eine Pizza und gönne mir Rotwein dazu, was jetzt nicht ayurvedisch ist, aber ich genieße es dann und dann freue ich mich danach wieder auf meine 10 gesunden Abendessen.
Dein Kimchi ja morgen.
Ja, yeah. Genau, ich mag das.
Ja, das mögen alle, es ist einfach nur
so. Und das ist halt der Punkt, ich finde, wenn man, das ist halt wichtig, dass dieser Genuss bleibt sozusagen, also dass du da nicht hinterfragst, so klar ist jetzt eine Pizza nicht gesund und ein Schokoriegel auch nicht unbedingt, aber wenn man den ja mit vollem Genuss isst und das ist wiederum auch in ayurvedischer Quelle stets geschrieben, dann ist das auf jeden Fall schon leichter verdaut, als wenn du eine super gesunde Suppe mit Widerwillen isst. Also das ist, steht sogar so im Ayurveda drin. Also in der Charakasamita drin. Und das finde ich, guck mal, da haben die sich damals schon vor Jahrtausenden selbst darüber Gedanken gemacht. Finde ich voll krass. Also
ja, das
voll
macht ja auch
faszinierend.
Sinn, weil unser Mind hat ja so eine Auswirkung auf unseren Körper. Das heißt,
ja.
wenn der Placebo-Effekt schon so eine Wirkung hat, wenn wir gute Gedanken haben, jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir den ganzen Tag schlechte Gedanken haben?
Richtig.
Das heißt, wenn wir gute Gedanken haben, können wir unseren Körper eigenständig heilen. Der Placebo-Effekt ist bewiesen. Mhm. Es gibt immer noch Menschen, die den kritisieren. Warum auch immer, der kostet nichts, der funktioniert. Also wir können uns jetzt die Frage stellen, warum?
Warum? Genau.
Da wären wir dann wieder bei den verbotenen Früchten. Also da würden wir jetzt ein bisschen das System angehen. Aber gut, heute sind wir für den Ayurveda da. Und ja.
Ja, voll, voll spannend, oder? Also ja, von daher, ich finde es immer wichtig, sowas wahrzunehmen, also auch zu gucken. Klar, wenn man sich das dann, wenn man sich dann alles schön redet, so nach dem Motto, ne, jetzt hier der Riegel und da noch ein Kuchen,
ja,
und da die Pizza und dann sehen alle Tage so aus, dann ist es halt nicht mehr Ayurveda. Dann ist es halt, aber dann sollte man dann auch merken, dass einem das vielleicht dann nicht mehr so gut tut.
Ja.
Also
es geht darum, wenn man sich außer Balance fühlt und sowas, dann ist Ayurveda einfach ein wunderbarer Weg. Mit den kleinsten Kleinigkeiten schon. Und dann wächst
voll
man rein. Ne? Also ich finde, und was auch ganz wichtig ist für mich, und das ist meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, dass man, wenn man beginnt mit Ayurveda, bitte nicht mit Listen anfängt.
Ja.
Also sich da so spezifisch an diese Listen zu halten, ich bin jetzt Pitta, jetzt darf ich kein Chili mehr essen. Also ich bin sehr viel Pitta in mir, aber ich weiß genau, wann ich Chili essen kann und wann nicht. Ich mache das dann meistens, ich mache es dann meistens abends oder so. Ich weiß, das ist jetzt auch nicht unbedingt wahrscheinlich vom Ayurveda her das Beste. Aber mittags bekommt mir das gar nicht, weil mein Feuer so hoch ist, dass ich.
Passt doch aus ayurvedischer Sicht, ne? Mittags ist ja das Agni am stärksten und abends ist es wieder schwächer und du regst es mit Chili ein bisschen an.
Genau.
Also ja, also gehe ich voll d'accord. Also ich finde so Listen spannend, um sich zu orientieren, um ein Gefühl zu bekommen, die Lebensmittel wirken so, die wirken so.
Ja.
Und das ist vielleicht in Summe nicht immer so toll, aber jetzt dann zu sagen, boah, nur noch die und die Spalte, die jetzt Pitta senkt, jetzt um bei deinem Beispiel zu bleiben, das finde ich auch schräg. Und da fängt es dann schon mit Einschränkungen an, ne? Deshalb.
Ja. Ja. Und wenn du Einschränkungen, dann funktioniert das schon mal.
Nee. Dann wirft man es über den Haufen, weil man sagt, so funktioniert alles nicht für mich. So.
Ja, ich finde, Ayurveda ist so, für mich beschreibt Ayurveda so schön, dass du dich selber lernst, besser zu verstehen, auf der chemischen Ebene vor allem und auf der geistigen, weil wir bewegen uns ja hier auf der geistigen Ebene oder auf der physikalischen und chemischen Ebene.
Aber
dadurch lernt, sich selbst zu vertrauen und intuitiv zu entscheiden, was tut mir gut in diesem Moment. Also du hast zwar diese Listen und alles, die kannst du natürlich befolgen, aber man findet ja, wenn man jetzt so lange wie wir, also ich mache jetzt Ayurveda seit 7 Jahren, aber du findest dann heraus, so okay, das kann ich essen, Zwiebeln steht auf meiner Liste, kann ich nicht essen, aber für mich funktioniert das im gegarten Zustand und weil die
haben
ja auch ihre
Geschmacksrichtung
und alles, also wenn du eine Zwiebel
hast,
die ist ja im rohen Zustand scharf und im gebratenen Zustand süß. Also das ist ja wieder ganz anders. Und das ist
spannend.
Also jeder, der sich für Ayurveda interessiert, vielleicht ist das Buch von Helena genau das, um diese Routinen zu etablieren. Sag mir noch
was. Ayurveda-Routinen für jeden Tag.
Ja.
Und es ist halt wirklich... man kann halt wirklich, ne, du kannst es aufblättern und irgendwo dir was raussuchen. Es sind aber auch zwei Vicrity-Tests drin. Also einmal der Test auf körperlicher Ebene, um zu gucken, hey, was ist aktuell erhöht? Kann man dementsprechend immer wieder machen. Also man kann den im Herbst, wird der anders ausfallen als vielleicht im Hochsommer oder im tiefsten Winter. Und dann gibt es eben noch einen Test für den geistigen Zustand, was jetzt irgendwie komisch klingt, aber ne, wie viel Sattvas, also wie viel sattwische, reine Qualität ist vielleicht gerade da? Und wenn die gerade nicht so da ist, wie kann ich die dann erhöhen? Also man kann quasi mit diesen Tests dann sich durchs Buch arbeiten. Man kann es aber auch einfach aufschlagen und sagen, so, das mache ich jetzt, weil Zufallstreffer, ne? So.
Ja, also ich schreibe euch eh nochmal alles in die Notes unten. Also da könnt ihr auch die Homepage von Helena nochmal finden und alles Mögliche. Und auch den Shop von euch. Ihr habt ja auch einen Shop,
Genau.
wo ihr zum Beispiel auch Räuchersachen verkauft. Und ich bin ja so ein Räucherfan, weil auch das können wir ja auch in den Ayurveda mit reinbringen.
Ja.
Weil die gewissen Kräuter, die wir ja räuchern, haben ja dann auch wieder eine ayurvedische Wirkung. Und das liebe ich ja. Und Helena und ich haben nämlich, wenn ich das jetzt schon mal verraten darf,
Kannst du? Ja.
wir haben uns nämlich entschieden, auch hier nochmal zu kooperieren, zu den Rauhnächten nämlich. Das heißt, ich werde die Rauhnächte dieses Jahr wieder begleiten. Und Helena war so lieb und ich freue mich total darüber, auch aus ihrem Shop so ein schönes Päckchen zur Verfügung zu stellen, extra für diese Rauhnächte. Und da kannst du gerne nochmal was drüber erzählen, über den Shop, wenn du möchtest. Also ihr kriegt noch Bescheid, wann das alles gelauncht wird. Ihr kriegt den Link und
Details.
alles. Das kommt alles noch, aber vielleicht auch mal, warum habt ihr diesen Shop gegründet? Mit diesen 10%, was war der Hintergrund?
Ja. Also der Hintergrund war, dass also der Laden, also das heißt Welcome kaufen und helfen. Da versteht man dann auch, warum, ne, kaufen und helfen. Man tut was Gutes, man spendet. Und der ist ursprünglich aus dem Verein Shelter 108 entstanden, der gegründet wurde von Maria Blumenkron und Jörg Arnold. Warum jetzt die Nachnamen, ist egal. Und die haben eben eine Flucht über den Himalaya begleitet. Also die Maria ist eben Filmemacherin und die hat eben begleitet, wie da tibetische Flüchtlingskinder, es ist schon eine Weile her, wie die geflüchtet sind über den Himalaya und dann in sogenannte TCVs, Tibetan Children Villages, untergebracht wurden in Nordindien. Und das ist so der Ursprung, also aus diesem Verein, der eben Patenschaften für tibetische Flüchtlingskinder auch vermittelt, also immer noch vermittelt. Daraus ist dann der Laden entstanden, weil eigentlich war das ein Vereinsbüro in Köln und dann wurden von diversen indischen Reisen mal hier ein bisschen Schmuck und da ein bisschen Räucherwerk mitgebracht, ne? Tibetische Gebetsfahnen lag da so rum, so ein bisschen nebenher. Und dann kamen halt immer mehr Nachfragen, so, ja, habt ihr davon noch mehr und dies und das und jenes? Und dann ist das immer mehr von so einem Vereinsbüro zu einem Laden geworden. Und dann kam ich, also inzwischen, also 2013, es hat vorher schon existiert. Ich glaube, 2007 wurde der Verein gegründet und 2013 war dann der Laden, das Vereinsbüro schon ein bisschen mehr zum Laden umgestaltet quasi. Und ich kam dann dazu und habe dann immer mehr Ayurveda reingebracht. Und genau, so hat sich das dann so vom Sortiment auch ein bisschen gewandelt, von absolut nur tibetisch und bisschen Schmuck und so, hin zu immer mehr, ne, und richtig Großhändler und nicht von den Reisen mitbringen, sondern bei Großhändlern einkaufen und jetzt eben Yoga, Ayurveda, Meditationsbedarf sind so die Hauptsteckenpferde, aber wir haben super viele Edelsteine, Räucherwerk,
Ja, das ist ja genau
ätherische
meins.
Öle.
Ich bin nur leider zu
Genau,
weit weg. Also
ja.
ihr müsst alle Helena besuchen im Shop und mir Fotos schicken.
Genau. Das ist halt in Köln und wir haben aber auch einen Online-Shop und deshalb, aber vor Ort stöbern macht natürlich immer mehr Spaß und man kann dann auch, wir haben zum Beispiel auch Handpans, ne, die man dann ausprobieren kann oder Klangschalen, all sowas und ja, eigentlich was das Ayurveda-Yoga-Herz begehrt.
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir da was zusammen machen, liebe Helena, dieses Jahr und dass ihr auch
Voll.
mich und meine, ich wollte schon Schülerin, das kommt irgendwie von Yoga immer noch.
Von Ach so, Yoga. Ja.
Und meine Schüler und Schülerinnen da so beglückt. Mit,
voll schön,
mit einem
ja.
schönen Päckchen. Also wir haben da was ganz, ganz Tolles für euch zusammengestellt für die Rauhnächte. Und da kriegt ihr aber nochmal Infos zu. Und ich finde ja, liebe Helena, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass zu allem, also es gibt ja für alles eine Lösung und das ist Tee.
Ja.
Und da findet ihr natürlich auch bei Helena ihre tollen Teesorten, da könnt ihr auch mal ein bisschen rumstöbern. Was bedeutet denn für dich Tee? Hast du da so eine persönliche Meinung zu, was Tee ist für dich?
Also Tee ist für mich, also zum einen Grundnahrungsmittel.
Ja.
Aha. Ganz, ganz platt formuliert, aber auch, ja, Moment der Ruhe, Moment der Achtsamkeit, ne, es ist ja auch, kann auch eine Routine sein, so sich Tee aufzugießen und den achtsam zu trinken. Es ist aber auch Medizin auf gewisser Ebene, weil jedes Kraut und jedes Gewürz und damit auch jeder Tee hat ja seine ganz eigene Wirkung. Trägt also zu mehr Gleichgewicht, Ruhe, Gesundheit bei. Also auf jeden Fall was sehr, sehr Wichtiges für den Alltag, würde ich sagen.
Okay. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Darf ich?
Ja.
Weil
klar.
Ich finde, wir könnten hier Stunden quatschen. Wir sind schon fast bei
Voll.
Der
Stunde. Krass, ich habe hier gar kein Stimmt. Zeitgefühl.
Aber es ist ja auch schön, das ist nur manchmal so viel Info. Was ist das, was du dir für diese Welt wünschst?
Wow, das ist eine gewaltige Frage.
Was kommt dir als erstes in den Sinn? Ich meine, da gibt es viele Sachen, klar. Aber.
Es gibt sehr vieles. Also eine Antwort wäre natürlich Ayurveda, weil Ayurveda wiederum bedeutet, jeder beschäftigt sich mit sich selber und versteht dann sich besser, aber auch seine Mitmenschen und seine Umwelt, weil man ja viel mehr dahinter blicken kann, wie was abläuft. So an Qualitäten logischer, also was heißt logischerweise, ne, Frieden, Empathie, Mitgefühl, ist ja Empathie, Achtsamkeit, also solche feinstofflichen Qualitäten auch, die aber ja eigentlich durch Ayurveda-Praxis mitgenommen werden. Ne?
So kultiviert werden mehr. Ne?
Kultiviert werden, ja.
Ja.
Also am Ende ja mehr Ayurveda für die Welt, weil da ist das Komplettpaket drin.
Ja, das stimmt, ja. Und das ist auch, es ist ja auch eine Wahrheit. Nur ich finde, diese
Richtig.
Wahrheit ist sehr nahe an der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit besteht ja aus drei Teilen. Das ist Natur, Kommunikation und Spiritus. Und Ayurveda ist sehr nah. Und ich meine, wir haben Millionen von Wahrheiten. Und jede Wahrheit ist von irgendjemandem mal kreiert, niedergeschrieben oder gesprochen worden.
Ja.
Und das, was zählt, ist die Wirklichkeit. Und Natur ist Wirklichkeit. Wir können nicht aus Wasser Wein machen. Es gibt Naturgesetze,
ja.
die wir beachten müssen. Und ich finde, das ist beim Ayurveda einfach so logisch.
Stimmt, also ich finde, das hast du jetzt nochmal voll schön den Kreis gespannt oder den Bogen gespannt zum Anfang, ne? So Mensch als Mikrokosmos zum Makrokosmos, das ist ja auch Natur und Natur, Naturgesetze, das ist die Wirklichkeit, wenn
die
man
wirken.
So will.
Wirklichkeit, die wirken.
Die wirken und insofern passt das doch, ist das doch eine runde Sache.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Aber lieber Helena, ich würde so gerne noch mit dir weiter quatschen, weißt du ja.
Voll, ja.
Aber ich glaube, wir lassen diese ganzen Infos erstmal auf die Community wirken und wer sich irgendwie mehr damit beschäftigen möchte, mit dem Ayurveda und dieser tollen Lehre und Philosophie, es geht ja nicht nur um Ernährung, der darf sich gerne bei Helena informieren. Du hast ja auch einen tollen Instagram-Account, den ich liebe, weil das so klare, einfache Tipps sind, wie mit dem Rosinenwasser, also könnt ihr auch mal
gucken. Ja.
Mache ich übrigens jetzt. Mit dem Rosinenwasser fand ich einen mega Fan. Und vielleicht machen wir ja das ein oder andere nochmal einen Podcast, wo wir nochmal tiefer einsteigen in das Thema Ayurveda, vielleicht ein bisschen fortgeschrittener. Aber bis dato lassen wir das erst stehen, oder?
Wunderbar, auf jeden Fall. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung.
Möchtest du noch irgendwas sagen zu der Community vielleicht?
Also, ich würde sagen, einfach anfangen. Also, ohne Druck, wie wir ja gesagt haben, pick dir ein Ding raus, sei es jetzt Zunge reinigen, sei es heißes Wasser trinken, sei es regelmäßige Mahlzeiten essen oder abends eine Suppe essen statt einem Salatteller und Brot mit Käse und so weiter. ein Ding rauspicken.
Ja.
Und dann wirkt Ayurveda schon und dann hast du nämlich von alleine Lust, noch mehr umzusetzen. Das ist
Ja.
halt der Trick dahinter.
Ja, weil du dich besser fühlst. Aber das
Genau.
Wichtigste ist einfach machen, Leute. So wie immer,
Einfach
mit
machen.
allem. Einfach
Genau.
machen und
Einfach
ausprobieren.
machen.
Ja,
So ist es.
du kannst erst wissen, ob was richtig ist, wenn du es gemacht hast. Also,
Stimmt.
das Wort zum Mittwoch haben wir heute.
Genau.
Okay, liebe Helena, also
Cool.
vielen, vielen Dank, dass du
Sehr
da warst
schön.
und die Menschen in die Welt des Ayurveda entführt hast, ein bisschen. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge mit Helena gefallen. Wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback. Und ich wünsche dir, Helena, einen wunderschönen Abend und euch natürlich einen magischen Tag und eine magische Nacht.
Wunderbar, danke dir.
Danke.
Du hast Fragen oder Ideen oder möchtest mit mir persönlich zusammenarbeiten, dann schreib mir super gerne über meine Homepage www.tina-achiti.com. Dort findest du auch alle aktuellen Live- und Online-Events. Weil jeder eine Tina braucht.